Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören Radio Argentinien in die Welt, Sie hören den internationalen Dienst des argentinischen Radios Radio Nacional. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Markus Christoph und ich werde Sie jetzt in der nächsten Stunde durch dieses Programm führen. Es ist 17 Uhr in Argentinien, 20 Uhr nach koordinierter Weltzeit. Und hier in Buenos Aires haben wir einen richtig sommerlichen Tag mit gegenwärtig 30 Grad. Das ist also ziemlich zum Schwitzen. Und weit entfernt von den Temperaturen, die es zurzeit in Deutschland gibt. Wir fangen mal an mit den Schlagzeilen. Nach Angaben der Katholischen Universität von Argentinien hat die Armut im Land 57% erreicht. Der brasilianische Präsident Lula wirft Israel vor, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen. Der britische Außenminister David Cameron hat bestätigt, dass er auf die Malvinen reisen wird und schließt aber eine Diskussion über die Souveränitätsfrage aus. Die chinesische Regierung hat versichert, dass es keinen Konflikt mit Argentinien gibt. Die peruanische Justiz hat bekräftigt, dass der ehemalige bolivianische Präsident Evo Morales nicht in das Land einreisen darf. Sport: Der einheimische Tennisspieler Facundo Díaz Acosta gewinnt die Argentina Open. In Argentinien sind fast 60% der Bevölkerung, etwa 27 Millionen Menschen, von Armut betroffen. Dies geht aus der Studie hervor, die die Beobachtungsstelle für soziale Verschuldung der Katholischen Universität Argentiniens veröffentlicht hat. Nach der Messung vom Januar können 57,4% der Einwohner ihre Grundbedürfnisse in den Bereichen Ernährung, Wohnung, Gesundheit, Bildung und Freizeit nicht befriedigen. Ebenso sind 15% der Bevölkerung extrem arm, das heißt, sie können noch nicht einmal die Mindestausgaben für Lebensmittel decken. Nach Ansicht des Direktors der Beobachtungsstelle, Agustin Salvia, könnten sich diese Indikatoren im Februar aufgrund der Inflation, jährlich zurzeit bei 250%, und der wirtschaftlichen Rezession noch einmal verschlechtern. Salvia wies darauf hin, dass immer mehr Familien der Mittelschicht in den letzten Jahren unter die Armutsgrenze gerutscht sind. In diesem Zusammenhang griff Javier Milei die genannten Daten auf und machte ganz einfach die Vorgängerregierung für die soziale Lage verantwortlich. Er sagte, das wahre Erbe des Kastenmodells, 6 von 10 Argentiniern sind arm, so Milei im sozialen Netzwerk X. Als Kaste bezeichnet Milei bekanntlich die traditionelle politische Führung. Der brasilianische Präsident Lula da Silva hat behauptet, dass Israel im Gazastreifen einen Völkermord begehe. Er sagte dies in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, wo er Gast des Gipfels der Afrikanischen Union war. Was hier geschehe, sei kein Krieg, das sei ein Völkermord, argumentierte Lula. Für ihn stünden sich in den palästinensischen Gebieten keine Soldaten gegenüber, sondern eine sehr gut vorbereitete Armee auf der einen und Frauen und Kinder auf der anderen Seite. Lula verglich die Situation sogar mit dem Holocaust. Diese Äußerungen wurden von Israel aufs Schärfste zurückgewiesen. Premierminister Benjamin Netanyahu bezeichnete Lulas Äußerungen als beschämend und schwerwiegend. Für Netanyahu sind die Äußerungen des brasilianischen Staatsoberhauptes eine Verharmlosung des Holocausts. Das israelische Außenministerium hat den brasilianischen Botschafter in Tel Aviv einbestellt, um formellen Protest einzulegen. Die Hamas-Bewegung hingegen gratulierte Lula in einem Kommuniqué zu seiner Rede in Äthiopien. Nach Ansicht der islamistischen Palästinenser-Miliz habe der brasilianische Führer das Leiden der Menschen im Gazastreifen und das Ausmaß der von Israel begangenen Verbrechen treffend beschrieben, so die Hamas. China hat trotz der aggressiven Äußerungen von Präsident Javier Milei während des Wahlkampfs ausgeschlossen, dass es derzeit Konflikte mit Argentinien gäbe. Dies erklärte der chinesische Außenminister Wang Yi bei einem Treffen mit seiner argentinischen Amtskollegin Diana Mondino am Rande der Sicherheitskonferenz in München. Nach Angaben chinesischer Medien waren sich die beiden Chefdiplomaten über den strategischen Charakter der bilateralen Beziehungen einig. Das argentinische Außenministerium erklärte seinerseits, die Beziehungen zu Peking seien solide genug, um Hindernisse zu überwinden und geeignet, die Entwicklungsdynamik aufrechtzuerhalten. Ministerin Mondino erinnerte daran, dass das asiatische Riesenland der zweitgrößte Handels- und Wirtschaftspartner Argentiniens sei und dass sich die beiden Volkswirtschaften in hohem Maße ergänzten. Unterdessen versicherte Wang, dass China die Entscheidungen des argentinischen Volkes respektiere. Das Treffen in Deutschland soll die Spannungen entschärfen, die durch die Äußerungen Milleis im vorigen Jahr entstanden sind. Vor seinem Wahlsieg hatte Milei erklärt, er werde keine Geschäfte mit der Volksrepublik China machen, weil deren Regierung kommunistisch sei. Der britische Außenminister David Cameron hat bestätigt, dass er diese Woche auf die Malvinen reisen wird. Bei der Ankündigung schloss Cameron eine Diskussion über den Souveränitätsstreit mit Argentinien aus. Neben den Malvinen wird der ehemalige britische Premier nach Angaben des Außenministeriums in London auch Paraguay und Brasilien besuchen. Buenos Aires hat sich bisher noch nicht offiziell zu der Reise in das Gebiet geäußert, das Argentinien seit 1833 beansprucht. Cameron trifft nur einen Monat nach seinem Treffen mit Javier Milei in Davos auf den umstrittenen Inseln ein. Milei hatte das Treffen in Davos als ausgezeichnet bezeichnet und klargestellt, dass die Malvinenfrage bei der Gelegenheit nicht eingehend erörtert worden sei. Offiziellen argentinischen Quellen zufolge ist das Thema jedoch grundsätzlich auf die bilaterale Tagesordnung gesetzt worden. Die peruanische Justiz hat bestätigt, dass der ehemalige bolivianische Präsident Evo Morales nicht nach Peru einreisen darf. Mit dem Urteil wird ein Beschluss aus dem Jahre 2023 aufrechterhalten, der den ehemaligen Präsidenten wegen Einmischung in innere Angelegenheiten an der Einreise hindert. Der Grund? Morales hatte sich gegen die Absetzung des ehemaligen peruanischen Präsidenten Pedro Castillo ausgesprochen und sich auf die Seite der Demonstranten geschlagen, die von einem Staatsstreich sprachen. Dem ehemaligen bolivianischen Staatschef zufolge wird ihm die Reise in das Nachbarland verweigert, weil er das Massaker am peruanischen Volk verurteilt und die Freiheit Castillos gefordert habe, so Morales. Facundo Díaz Acosta hat die Argentina Open gewonnen. Er ist damit der sechste einheimische Spieler, der das Turnier in Buenos Aires für sich entscheiden konnte. Im Finale besiegte er den Chilenen Nicolas Jarry mit 6:3 und 6:4. Jarry hatte im Halbfinale den favorisierten Spanier Carlos Alcaraz ausgeschaltet. Díaz Acosta, derzeit die Nummer 87 der ATP-Weltrangliste, gewann den Titel, ohne im gesamten Turnier einen einzigen Satz abzugeben. Damit sind die Argentina Open nach dem Sieg von Diego Schwartzmann im Jahr 2021 wieder in der Hand eines einheimischen Spielers. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen ein wenig Musik hören und wir hören argentinische Punkmusik von Los Violadores, Beat Africano.
向世界
RAI Argentine vers le monde
RAI Argentina to the world
RAI 世界に向けてアルゼンチン
RAI Argentina al mundo
RAI Argentina al mondo
RAI Argentinian in die Welt
RAI Argentina al mundo。
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiterhin RAE, Radio Argentina al Exterior, Radio Argentinien in die Welt, den internationalen Dienst des argentinischen Radios, und zwar, wie Sie hören, in deutscher Sprache. Ja, mein Name ist Markus Christoph, ich führe Sie heute durch das Programm. Wir sind hier live in Buenos Aires, 17.15 Uhr und wir werfen mal einen Blick in die Region nach Lateinamerika. Das heißt, wir fangen mit einer Meldung an, die auch mit Argentinien zu tun hat. Und zwar der französische Außenminister Stéphane Séjourné ist in Argentinien angekommen. Er will hier seine Ablehnung des geplanten EU-Mercosur-Handelsabkommens erläutern. Gleichwohl will der französische Chefdiplomat die Beziehungen zu Lateinamerika neu beleben, wobei diese laut Paris nicht auf das Abkommen zwischen der EU und dem Mercosur reduziert werden könnten. Diplomatische Quellen wiesen auch darauf hin, dass es sehr wohl auch andere Verhandlungskanäle gäbe. Und sie erwähnten, dass in diesem Zusammenhang das Programm Global Gateway, das auf dem EU-Lateinamerika-Gipfel im Juli 2023 vorgestellt wurde. Mit diesem will die Europäische Kommission bis 2027 Investitionen von mehr als 45 Milliarden Euro in Lateinamerika und der Karibik kanalisieren. Frankreich will jetzt aus erster Hand seine Gründe für die Ablehnung des EU-Mercosur-Abkommens, über das seit 20 Jahren verhandelt wird, darlegen. Das Abkommen sei veraltet und entspreche nicht dem, was heute von diesem Rahmen für die Handelszusammenarbeit erwartet werde, so die Argumentation aus Paris. Séjourné wird sich heute und morgen in Buenos Aires aufhalten, wo er mit seiner argentinischen Amtskollegin Diana Mondino und insbesondere mit dem Präsidenten Javier Milei zusammentreffen will. Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro hat 800.000 Reais, das sind ungefähr 160.000 US-Dollar, in die Vereinigten Staaten überwiesen, bevor er Ende Dezember 2022 dorthin reiste. Justizberichten zufolge wollte Bolsonaro dort die Entwicklungen im Zusammenhang mit einem Putschversuch gegen Luiz Inácio Lula da Silva abwarten, wie eine Untersuchung der brasilianischen Bundespolizei ergab. Dies geht aus den Ermittlungsunterlagen hervor, die dem TV-Sender O Globo vorliegen. In der vergangenen Woche leitete die brasilianische Polizei eine Operation gegen Bolsonaro und dessen engstes Umfeld ein, um die Strategie eines möglichen Staatsstreiches zu untersuchen. Mit diesem sollte Lula daran gehindert werden, am 1. Januar 2023 die Macht zu übernehmen. Im Rahmen einer Operation in der vergangenen Woche ordnete die Justiz an, dass der mittlerweile nach Brasilien zurückgekehrte Bolsonaro seinen Pass abgeben musste, da Fluchtgefahr als gegeben betrachtet wurde. Der rechtsextreme Politiker händigte daraufhin sein Reisedokument an die Behörden aus. Nach einer heftigen Kontroverse, bei der es aus allen politischen Lagern Kritik hagelte, hat in Chile die Justiz schließlich beschlossen, den Kauf von 22 Luxusfahrzeugen für Richter des obersten Gerichtshofes auszusetzen. Die Autos der Marke Lexus haben einen Wert von jeweils 59.000 US-Dollar. Geplant waren insgesamt Ausgaben in Höhe von 1,3 Millionen US-Dollar. Ursprünglich hatte der oberste Gerichtshof die Kaufabsicht noch verteidigt, mit dem Hinweis darauf, dass die Justiz bei der Ausführung ihres Haushaltsplans im Bereich der Verwaltung und des Managements komplett autonom sei. Doch im Zuge des Skandals gab der Gerichtshof dann aber ein weiteres Kommuniqué heraus. Darin teilte das Gericht mit, dass der Kauf von 22 Fahrzeugen des Modells Toyota Lexus ES300H annulliert worden sei. Uruguay hat ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten für Studierende unterzeichnet. Dieses trägt die Unterschrift von Uruguays Außenminister Omar Paganini und der US-amerikanischen Botschafterin in Uruguay Heide Fulton. Es soll jungen Menschen ermöglichen, sich an den besten Universitäten der USA zu spezialisieren. Die Initiative muss noch vom uruguayischen Parlament ratifiziert werden, um in Kraft zu treten. Das in Washington unterzeichnete Abkommen stellt die Umwandlung des 60 Jahre alten Fulbright-Programms in eine vollständig binationale Initiative dar. Das Abkommen sei ein Mittel zur Stärkung der internationalen Bildung, indem es Möglichkeiten durch das prestigeträchtigste Programm der US-Unis biete, so diplomatische Quellen. Das Fulbright-Stipendium wurde seinerzeit ins Leben gerufen, um das gegenseitige Verständnis zwischen den Völkern der beiden Länder zu fördern. Es wird im Rahmen eines offenen Wettbewerbs auf der Grundlage akademischer und charakterlicher Exzellenz sowie der Führungsqualitäten der Bewerber vergeben. Ecuador ist das drittschlechteste Land für Arbeitsbedingungen weltweit. Dies weist der Global Rights Index im Jahr 2023 aus, der vom Internationalen Gewerkschaftsbund erstellt wurde. In den offiziellen Informationen des Index heißt es, dass die jährliche Bewertung den Grad der Durchsetzung der kollektiven Arbeitnehmerrechte in jedem Land misst und die von Regierungen und Arbeitgebern begangenen Verletzungen international anerkannter Rechte dokumentiert. Der Bericht bewertet die einzelnen Bewertungen von 149 Ländern und stellt die einzige verfügbare Datenbank dieser Art dar. Am schlechtesten stehen Bangladesch und Belarus da. Ecuador steht an dritter Stelle in der Welt und an erster Stelle in Lateinamerika mit Blick auf die schlechtesten Arbeitsbedingungen. Der Index zeigt zwei Hauptursachen auf: regressive Gesetze und Polizeigewalt gegen Streikende. Die Aufnahme Ecuadors in den Index ist neu und stellt eine Ausnahme an der Spitze der Liste dar, da die schlimmsten Regionen für Arbeitnehmer sonst für gewöhnlich in anderen Weltgegenden verortet werden. Darüber hinaus zeigt der Index, dass es auch in Brasilien, Kolumbien, El Salvador, Guatemala und Peru Fälle von gewaltsamen Angriffen auf Gewerkschafter und Arbeitnehmer gab. In Paraguay ist die oppositionelle Senatorin Katia González von der Partei Encuentro Nacional am Mittwoch mit den Stimmen der regierenden Colorado-Partei und einiger Verbündeter der Opposition aus dem paraguayischen Kongress ausgeschlossen worden. Dieser Ausschluss erfolgte, weil González angeblich Unregelmäßigkeiten begangen haben soll. Die Senatorin wurde mit 23 Ja-Stimmen ihres Amtes enthoben, mit der Begründung, dass dies in der Verfassung für solche Fälle so vorgesehen sei. González wird unter anderem zur Last gelegt, sie habe unzulässigen Einfluss darauf genommen, einen bestimmten Beamten einzustellen. Damit habe sie gegen eine Verordnung des Rechnungshofes verstoßen. Zudem habe sie die Reise einer anderen Beamtin gebilligt, während diese weiterhin ihr Gehalt bezog. Die Vorwürfe wurden von Senator Dionisio Amarilla, einem ehemaligen Mitglied der Liberalen Partei und Verbündeten der Regierung, erhoben. Amarilla sagte, es gebe Untersuchungen über den Fall. Der Senator stellte Antrag auf Amtsenthebung und fungierte vor dem gesamten Kongress als Ankläger. Gleichwohl wurde bei der Justiz bislang noch keine Strafanzeige gegen González gestellt. Wir hören ein wenig Musik. Musik aus dem Hochland, und zwar von Thomas Lipan, Por la Quebrada. Thank you.
Domingo, lunes y martes mi vidita, cantando juntos palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Domingo de tentación mi vidita, bailando juntos palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Me voy, mi vidita, me voy, palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada.
¡Apateo!
Ya se pasa el carnaval, mi vidita, dejando amores palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Adiós, adiós, adiósito, mi vidita, no llores mucho, palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Me voy, mi vidita, me voy, palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Dame el clavel de tu boca, mi vidita, quiero besarlo, palomita. Tal vez ya mañana, lejos de Humahuaca, me has de olvidar, quebradeñita. Tal vez ya mañana, lejos de Humahuaca, me has de olvidar, quebradeñita. Me voy, mi vidita, me voy, palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Me voy, pero ya no he de volver. Me voy, pero ya no he de volver. La dulce prenda de mi alma lo que dirá, me voy por la quebrada. La dulce prenda de mi alma lo que dirá, me voy por la quebrada. 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 Me voy por la quebrada.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns in der Rubrik Besondere Orte in Buenos Aires. Die Quelle ist das Buch 111 Orte in Buenos Aires, die man gesehen haben muss, von Benjamin Haas und Leonie Friedrich. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Kavanagh-Gebäude unter dem Motto Rache ist hoch.
Rara, como encendida, te vive viendo, linda y fatal.
bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirar.
Corinna Kavanagh war sauer, so richtig sauer. Sie hatte sich in den Sohn der Aristokratin Mercedes Castellano de Anchorena, besser bekannt als Condessa Pontificia Maria Luisa de las Mercedes Castellanos de la Iglesia, verliebt. Die hatte jedoch dafür gesorgt, dass sich ihr Sprössling von Corinna trennte. Eine Beziehung zu einer neureichen Bürgerlichen schickte sich nicht für die noble Familie. Corinna Kavanagh nahm daraufhin all ihr Erbe zusammen und ließ ein riesiges Gebäude an der Ostseite der Plaza San Martino richten. Und zwar so, dass es die dahinterliegende Basilika vollständig verdeckte, die ihre Erzfeindin als Familiengruft hatte bauen lassen. Die Anchorenas lebten auf der anderen Seite der Plaza im Palacio San Martino und hatten fortan keinen freien Blick mehr auf ihre Kirche. Nichts hätte schlimmer sein können. Als das Gebäude 1936 nach nur 14 Monaten fertiggestellt war, hatte es Corinna nicht nur zur Genugtuung verholfen, sondern auch einige Rekorde gebrochen. Es war mit über 120 Metern und 33 Stockwerken zeitweise das größte Gebäude Südamerikas und das erste im Land mit Klimaanlagen und einem Schwimmbad. Es bekam schon damals mehrere Auszeichnungen. Die UNESCO ernannte es dann 1999 zum Welterbe der modernen Architektur und noch im Jahr 2013 wurde es von der Zeitung Clarín zum schönsten Gebäude der Stadt gewählt. Eine Gegensprechanlage gibt es bis heute nicht. Besucher müssen sich beim Pförtner anmelden, der dann per Telefon oben Bescheid gibt. Corinna lebte bis zu ihrem Tod 1984 im 14. Geschoss. Ihr Apartment, das die gesamte Fläche des Stockwerks einnimmt, stand 2008 für 5,9 Millionen Dollar zum Verkauf. Der Bau wurde zum Racheakt für die Ewigkeit. Über die Familie Anchorena spricht heute keiner mehr, wohl aber über das Edificio Kavanagh. Um zur Basilika zu gelangen, muss man ein kleines Sträßchen passieren. Es heißt Corinna Kavanagh. Und noch ein kleiner Tipp, nur drei Straßenecken, nur drei Quadras entfernt, befindet sich die rustikale und gemütliche Bar und Restaurant Barbaro Bar, der Straße Tres Sargentos und direkt daneben das deutsche Lokal Extrawurst.
Pero nada podrás aparecerme tan lindo y tan sincero como vos.
Ja, das war in der Rubrik Besondere Orte in Buenos Aires ein Bericht, ein Beitrag über das Kavanagh-Gebäude unter dem Motto Rache ist hoch. Als Quelle diente uns das Buch 111 Orte in Buenos Aires, die man gesehen haben muss, von Benjamin Haas und Leonie Friedrich. Für die Technik verantwortlich zeichnete Gloria Sarmiento und ja, die Moderation. Der Vortrag wurde von mir gehalten von Markus Christoph.
Cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón.
世界。
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiterhin RAE, Radio Argentinien in die Welt. Wir sind hier live in Buenos Aires, 17.36 Uhr. Mein Name ist Markus Christoph. Ich führe Sie heute durch das Programm und wir werfen nochmal einen weiteren Blick auf Nachrichten aus Argentinien und Umgebung. Und wir starten mit der argentinischen Außenministerin Diana Mondino, die bei ihrem Besuch in Deutschland mehrere bilaterale Gespräche mit Vertretern der deutschen Politik und Wirtschaft geführt hat. Beispielsweise mit dem deutschen Finanzminister Christian Lindner oder mit der Staatssekretärin für Finanzen und Klima im deutschen Wirtschaftsministerium Francisco Brandner sowie mit dem Vorstandsvorsitzenden und Vorsitzenden des BMW-Vorstands, das ist doppelt gemoppelt, Oliver Zipse und Vertretern des Deutschen Bundestags. Außenministerin Mondino war anlässlich der Sicherheitskonferenz in München nach Deutschland gereist. In diesem Rahmen traf sie dann auch noch mit ihrem indischen Amtskollegen Subramaniam Jaishankar zusammen. Bei ihrem Treffen mit dem deutschen Finanzminister erörterte sie den aktuellen makroökonomischen Kontext Argentiniens und die ersten Maßnahmen der neuen Regierung, die sich nach Einschätzung der Regierung selbst als positiv ausgewirkt hätten. Sie nannte den leichten Rückgang der hohen Inflation im Januar und in den ersten Februartagen, den Anstieg der Staatsanleihen auf dem Kapitalmarkt, die Stärkung der Reserven der argentinischen Zentralbank sowie die Indikatoren, die bereits in den ersten 70 Tagen der Regierung Milei einen Haushaltsüberschuss anzeigten. Christian Lindner seinerseits übermittelte Mondino die positiven Berichte seines Teams über die Bemühungen der neuen argentinischen Regierung um wirtschaftliche und finanzielle Nachhaltigkeit. In dieser Hinsicht stimmte Lindner mit Außenministerin Mondino überein, dass die makroökonomische Neuordnung weiter vertieft werden müsse, wofür, wie Lindner betont, Argentinien die Unterstützung Deutschlands und die Kraft der deutschen Unternehmen in Argentinien als Plattform für die Entwicklung von Investitionen habe. Anschließend traf Mondino mit der deutschen Staatssekretärin für Wirtschaft und Klima, Franziska Brandner, zusammen. Diese wird am 6. und 7. März in Begleitung von 7 deutschen Abgeordneten des Wirtschaftsausschusses des Bundestages nach Argentinien reisen. Auf der Tagesordnung stehen die wissensbasierte Wirtschaft und die Förderung von Themen im Zusammenhang mit dem Abkommen, mit dem geplanten Abkommen zwischen dem Mercosur und der Europäischen Union sowie die Energiewende. Geplant sind auch Interaktionen mit der argentinischen wissensbasierten Wirtschaft und der Start-up-Szene, um Synergien für beide Länder zu fördern. Dabei wird ein Innovationsforum in den kürzlich eröffneten Räumlichkeiten von German Accelerator veranstaltet. Zudem erörterten Mondino und Brandner die Rolle Argentiniens als sicherer Lieferant von Energie und Mineralien, die für die globale Energiewende unerlässlich sind. In diesem Zusammenhang hob die argentinische Außenministerin die Rolle von Biodiesel als effizientem und emissionsarmen Kraftstoff hervor. Für diesen verfügt Argentinien über die Technologie und das Know-how, was, so waren sie sich einig, eine Chance zur Produktivitätssteigerung darstellen könnte. Schließlich wiesen die Gesprächspartnerinnen auf das argentinische Bergbaupotenzial in den Bereichen Lithium und Kupfer, aber auch Zink und Kalium hin und analysierten die wichtigsten deutschen Investitionen in diesem Bereich. Unternehmen, die den ersten Maßnahmen der Regierung zur Förderung von Wirtschaftsordnung und Nachhaltigkeit optimistisch gegenüberstehen. In einem CNN-Bericht wurde die Preisparität zwischen Spanien und Buenos Aires dargestellt, was zusammen mit dem Lohnstopp bedeutet, dass für Millionen von Argentiniern das Einkaufen immer schwieriger wird. Europäische Preise, lateinamerikanische Gehälter, lautet das Motto. Der Verbraucherpreisindex lag im Januar, dem ersten vollen Monat der Präsidentschaft von Javier Milei, bei 20,6%. Dieser Index wird durch einen Kaufkraftverlust der Einkommen ergänzt, die zu Beginn des Jahres in vielen Bereichen eingefroren wurden. Was das Einkaufen für Millionen von Menschen immer schwieriger mache, heißt es in dem Bericht. Der Bericht analysierte Preise in Madrid und Buenos Aires sowie den Unterschied zwischen den beiden Städten in Bezug auf die Gehälter. Nach den neuesten Daten des argentinischen Nationalen Statistikamtes INDEC betrug das Durchschnittsgehalt der Bevölkerung mit Einkommen in Argentinien im dritten Quartal 2023 193.281 Pesos, was 149 Euro entspricht, wenn man den Wechselkurs des Euro auf dem Parallelmarkt berücksichtigt. Letztere betrug in der zweiten Januarwoche etwa 1.292 Pesos für einen Euro. Nehmen wir mal den offiziellen Wechselkurs, betrüge der Durchschnittslohn umgerechnet 205 Euro. Zum Zeitpunkt des Berichts waren nach offiziellen Kurs 991 Peso für den Euro zu bezahlen. Außerdem wurde eine Aufschlüsselung nach Regionen vorgenommen und die Stadt Buenos Aires, die von Jorge Macri regiert wird, als Grundlage herangezogen. Wenn man die Stadt Buenos Aires als Referenz nimmt, ist das Durchschnittsgehalt etwas höher als das nationale. Es beträgt 262.142 Pesos, umgerechnet nach Parallelkurs 202 Euro. Mit Blick auf das dritte Quartal 2023. In Spanien hingegen sind die letzten verfügbaren Zahlen zum Durchschnittseinkommen fast zehnmal so hoch wie das Gehalt eines Argentiniers. Demnach liegt das Durchschnittsgehalt in dem europäischen Land bei 2.128,40 Euro brutto pro Monat, was dann nach dem parallelen Eurokurs in Argentinien 2,8 Millionen Pesos entsprechen würde. CNN interviewte Juan Manuel Telechea, den Direktor des Instituts für Arbeit und Wirtschaft der Hermann Abdala Stiftung, einer Denkfabrik zur Stärkung der Gewerkschaftsorganisationen. Er sagte, in Argentinien haben wir aufgrund der strengen Devisenvorschriften, die die Bevölkerung daran hindern, Dollar zu kaufen, eine Kluft zwischen einem Dollar, den wir heute als Handelsdollar bezeichnen könnten, und einem Finanzdollar, so Telechea. Dem Wirtschaftswissenschaftler zufolge hat Argentinien bereits mehr als 10 Jahre Stagnation und ein sehr schlechtes Niveau der Wirtschaftstätigkeit hinter sich, was sich in Löhnen niederschlage, die nicht einmal eine angemessene Kaufkraft erreichten. In seinem Bericht wies CNN darauf hin, dass die wirtschaftliche Situation in Argentinien ein bemerkenswertes Ungleichgewicht zwischen den rasch steigenden Preisen und den nicht an die Inflation angepassten Löhnen aufweise. Vorerst gescheitert sind Sitzungen des Rates für Lohnangelegenheiten, der sich auf eine Mindestuntergrenze und auf Anpassungsklauseln einigen sollte, um die Löhne nicht weiter inflationsbedingt fallen zu lassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wieder Zeit für ein wenig Musik. Wir hören einen Elektro-Tango von Otros Aires und das Stück heißt Sin Rumbo. We'll be right back.
una noche abandonada. Otro día pide turno. Yo camino hacia tus pasos, yo camino hacia él sin rumbo. Camino hacia el sin rumbo. Sin rumbo. Desesperado.
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentin.
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören RAE, Radio Argentinien in die Welt, und wir schauen zum Abschluss unserer heutigen Sendung nochmal, was die deutschsprachige Presse so über Argentinien schreibt. Und da wenden wir uns einem Beitrag, einem Gastbeitrag des Unternehmensberaters und Autors Daniel Stelter im Handelsblatt zu. Daniel Stelter schreibt im Handelsblatt, er zieht Parallelen zwischen Deutschland und Argentinien, und er schreibt: Der Fall Argentinien ist ein empirischer Beweis dafür, dass, egal wie reich man auch sein mag, ich muss hinzufügen, Daniel Stelter beginnt mit einem Zitat von Javier Milei, der in Davos sagte: Der Fall Argentinien ist ein empirischer Beweis dafür, dass, egal wie reich man auch sein mag, wenn Maßnahmen ergriffen werden, die das freie Funktionieren der Märkte, des Wettbewerbs, der Preissysteme, des Handels und des Besitzes von Privateigentum behindern, das einzig mögliche Schicksal Armut ist. Dies sagte der neu gewählte Präsident Javier Milei bei seiner Rede im Januar in Davos. Und in der Tat, sagt Stelter, vor 100 Jahren gehörte Argentinien zu den reichsten Ländern der Welt. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf lag auf dem Niveau Westeuropas. Hätte sich das Land in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt wie Länder mit vergleichbarer Wirtschaftsstruktur, läge das Pro-Kopf-Einkommen einer Studie zufolge heute auf dem Niveau von Neuseeland, 51.967 US-Dollar, statt auf dem Niveau von Mauritius, 26.505 US-Dollar. Argentinien wäre ein reiches Land und nicht ein Land, welches seine Hoffnungen auf einen Anarchokapitalisten setzt, um eine Trendwende einzuleiten. Blickt man auf die Geschichte des Landes in den vergangenen 100 Jahren, so muss man feststellen, dass populistische Regierungen und Militärdiktaturen, die abwechselnd an der Macht waren, auf Klientelpolitik und Umverteilung gesetzt haben und zugleich immer weitgehender in die Wirtschaft eingriffen. Liest man die Analyse des Ökonomen Rock Strook über die Ursachen der Misere, kommt man nicht umhin, einige Ähnlichkeiten zu dem zu sehen, was auch in Deutschland die Politik immer mehr prägt. In Argentinien griff der Staat immer mehr in die freien Märkte ein, was zur Bevorzugung dominanter Interessengruppen und zur Ausrichtung der Wirtschaft an staatlichen Fördergeldern und Subventionen statt produktiver Wirtschaftstätigkeit führte. Durch eine Reihe von Verstaatlichungen wuchs der Anteil staatlicher Aktivitäten in der Wirtschaft. Dies ging einher mit Preiskontrollen und weiteren Einschränkungen der Eigentumsrechte wie das Verbot der Räumung nicht zahlender Mieter. In Deutschland erleben wir Ähnliches. Der Staat greift, getragen vom politisch definierten Ziel einer Transformation, immer weiter in die Wirtschaft ein, bis hin zu Gewinngarantien bei entsprechendem Verhalten der Unternehmen, Differenzverträge genannt. Eng damit verbunden war in Argentinien auch der Ausbau des öffentlichen Sektors, wo Stellen geschaffen wurden, die dazu dienten, politische Weggefährten zu versorgen. In Deutschland hat allein die Ampel nach einer Analyse der Bundeshaushalte und Stellenpläne durch die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft von Ende Januar 11.500 zusätzliche Beamtenstellen geschaffen. Allein die laut Redaktionsnetzwerk Deutschland 46 neu geschaffenen Stellen als Sonderbeauftragte der Bundesregierung kosten jährlich 30 Millionen Euro. Ebenfalls im Fokus stand in Argentinien immer wieder eine populistische Einkommens- und Vermögensumverteilungspolitik. Auch in Deutschland steht der Ausbau des Sozialstaats und eine immer weitergehende Umverteilungspolitik hoch auf der Agenda. Seit Jahren steigt der Anteil der Sozialausgaben am Bundeshaushalt und die Rufe nach Vermögenssteuern, Vermögensabgaben und höheren Erbschaftssteuern sind unüberhörbar. Und trotz der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung, Umverteilung und Klientelpolitik weiter finanzieren zu können, setzt denn Argentiniens Regierung immer wieder auf Staatsschulden und die Finanzierung über die Notenbank. Mehrere Hyperinflationen und Staatsbankrotte waren die Folge. In Deutschland besteht diese Gefahr noch nicht, versperren doch Schuldenbremse und Unabhängigkeit der Zentralbank einen solchen Weg. Die Diskussion zur Aufhebung der Schuldenbremse unterstreicht jedoch, dass der Anreiz hoch ist, die Folgen der eigenen Politik, geringes Wachstum, Subventionskultur durch Schulden zu kaschieren. Noch ist es unangebracht, Deutschland mit Argentinien gleichzusetzen. Dennoch sollten uns die Parallelen zu denken geben. Angesichts der demografischen Entwicklung werden die Verteilungskonflikte deutlich zunehmen und damit die Verlockung der Politik auf populistische Maßnahmen zu setzen, die das Wirtschaftswachstum zusätzlich bremsen. Wohlstand ist aber kein Zufall, sondern das Ergebnis funktionierender Märkte und freien Unternehmertums. Dies schreibt Daniel Stelter als Gastbeitrag im Handelsblatt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören noch ein wenig Musik, argentinischen Blues. Das Stück von Papo heißt Des Cortes.
Hace un tema. El nuevo disco se llama Discúlpame si alguna vez fui Des Cortes. Si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén, siempre hay algo presente se hace estar mi mente. Atrás de aquella estrella, no te veo bajar. La noche dio su brillo, como el sol escondió. Toda la adrenalina en una nube de alcohol. Nos vamos a un hotel, así la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo.
Vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war wieder eine Sendung des deutschsprachigen Programmes von RAE, von Radio Argentinien in die Welt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich möchte nicht versäumen, mich noch ganz herzlich bei Gloria Sarmiento bedanken, die für die Technik zuständig war. Ja, mein Name ist Markus Christoph. Ich war für die Moderation zuständig. Ich will noch kurz darauf hinweisen, dass Sie uns Hörerpost zusenden, zumailen können. Die E-Mail-Adresse ist rae@gmail.com. Das würde uns alle freuen. Ansonsten noch der Hinweis, dass es auch morgen wieder ein Programm in deutscher Sprache hier auf RAE geben wird, um 17 Uhr argentinischer Zeit, 20 Uhr nach koordinierter Weltzeit. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei wären. Bis dahin, machen Sie es gut und auf Wiederhören.